Ja, heute sind wir bei Matthäus 4 angekommen. Wir machen ja jede Woche aus einem nächsten Kapitel einen Teil. Und heute sind wir in Matthäus 4. Matthäus 4, da ist die Versuchung Jesu und dann die ersten Erlebnisse als heilender Gottessohn sozusagen. Also in Kapitel 3, ist unheimlich laut, finde ich, empfinde ich so. In Kapitel 3 war es ja so, dass die Taufe dann war von Jesus und dass der Heilige Geist kam. Und in Kapitel 4 wird er nun vom Geist in die Wüste geführt. 40 Tage und Nächte. Das klingt für mich eigentlich nur wie eine symbolische Zahl, weil ich kann mir das nicht vorstellen, bei 50 Grad im Schatten tagsüber und nachts am Gefrierpunkt und dann mehr als einen Tag zu überlegen, erleben, das ist bestimmt eine symbolische Zahl, da kenne ich mich aber nicht so aus. Also jedenfalls ewig lange. Ewig lange ist dann Jesus da in der Wüste, kriegt er tatsächlich mal irgendwann Hunger. Und dann kommt der Versucher, heißt es hier. In der Einheitsübersetzung ist es übersetzt mit der Versucher. Und versucht ihn irgendwie zu sich zu ziehen, sozusagen. Das lese ich jetzt nochmal vor, damit ihr das nochmal im Blick habt. Also, ab Vers 1 lese ich bis, nee, gar nicht, ab Vers 3 bis etwa Vers 10. Also, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Da hat er ja schon Hunger. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Schon eine aufregende Geschichte, finde ich. Hier in Kapitel 4 lesen wir von der Versuchung Jesu, heißt es auch überschrieben. Und der Versucher spiegelt dabei die Welt, die normale Welt wieder. Hier geht es um Macht, hier geht es um Grundbedürfnisse wie Ernährung, hier geht es hier siehst du die ganze Pracht, das kann dir alles gehören. Wenn du mir dienst, mir der Welt, dem Gegenspieler von Gottes Welt. Hier zeigt sich dieser Kampf der Welt, Gottes Welt, der Welt gegen Gottes Welt, gegen das Reich Gottes. Und der Versucher spiegelt das hier wieder, also der Teufel. Und er spiegelt wieder, was uns jeden Tag im Grunde geschieht, nämlich dieses Wechselspiel zwischen den beiden Welten. Auch Jesus wurde hier versucht. Er sollte kurzfristige Erfolge genießen statt himmlischer Pracht. Und er hat gesiegt dem gegenüber. Er hat dem was entgegenzusetzen gehabt. Und was mich wirklich daran auch fasziniert, ist dieser Werdegang. Erst die Taufe und dann der Geist. Das heißt, die eigentlichen Voraussetzungen für ein Leben mit Gott sind geschaffen. Und dann führt aber Gott ihn dann auch in diese Wüste hinein. Und da wird er dann, kommt er in diesen Kampf zwischen der Welt und Gottes Welt. Und hinterher, als er das geschafft hatte, als er darüber gesiegt hat, dann ist das erste Auftreten in Galiläa, dann fängt er an, Menschen zu heilen, dann fängt er an, vom Reich Gottes zu erzählen. Also er kommt hinterher als Sieger mit einem völlig neuen Aufgabenspektrum aus dieser Zeit der Wüste heraus, als er da reingegangen ist. Also es ist ein ganz großer Weg. Und ich möchte gerne diese Geschichte mit diesen zwei Welten noch mal ein bisschen aufgreifen. Wir Christen leben ja auch gleichzeitig in zwei Welten, ganz serienmäßig. Wir leben in der normalen Welt, in die wir hineingeboren sind, diese normale gesellschaftliche Welt. Leistungsorientiert ist die, brutal ist die manchmal, oft. Es gibt da schreckliche Nachrichten manchmal. Es gibt Zeitgeist, ein Mainstream, dem man sich nicht entziehen darf. Man ist da auf den eigenen Vorteil bedacht. Und diese Welt ist der totale Gegensatz zu Gottes Welt, zum Reich Gottes. Und Diese Welt ist immer bestrebt, und uns aus dieser Welt fernzuhalten. Das haben wir jetzt gerade gehört. Das ist dieser Kampf, den Jesus da in dieser Wüstenzeit überstehen muss. Diese Welt will uns aus dieser Welt fernhalten. Ich habe da mal dieses Beispiel gelesen. Wann sind die Fußballspiele unserer Kinder? Genau, sonntagsvormittags, wenn eigentlich Gottesdienste wären. Ein ganz simples Beispiel. Mich persönlich treffen ja die Fußballturniere nicht so, aber ich weiß von mir, ich gehe manchmal so in diesem Alltag unter, dass diese Welt irgendwie nur gefühlt so nebenher läuft. Und obwohl ich ja in der Welt leben möchte. Und das ist auch wirklich schwierig. Und das ist ein ständiger Widerstreit zwischen diesen beiden Welten. Aber Jesus lädt uns ja ein, in seiner Welt, in der Welt Gottes zu leben. Als Kinder dieses Gottes, der so voller Liebe ist und voll mit diesen ganz anderen Gesetzen, als diese Welt sie hat. Mit anderen Prioritäten, anderen Lebenseinstellungen. In der Liebe unseres Gottes, in Sicherheit und Geborgenheit. Ja, und im ewigen Leben, by the way. Jetzt schon und dann für immer. Also Jesus hat diesem Versucher etwas entgegenzusetzen und er siegt auch am Schluss. Das können wir von Jesus lernen. Wir können von ihm lernen, Instrumente zu entwickeln, um in dieser Welt zu leben und gleichzeitig das aus der Welt Gottes heraus zu tun. Und das ist schon toll. Das ist durchaus mühevoll. Für uns ist es natürlich wesentlich natürlicher, in der großen Masse einfach mitzuschwimmen, das zu tun, was alle so tun. Einer unter vielen zu sein, Teil der alltäglichen Gesellschaft, das ist einfacher. Es ist Mühe einfach, weil wir uns immer wieder entscheiden müssen, wie will ich jetzt den Weg gehen? Nehme ich den Weg oder nehme ich den Weg? Und wir müssen da auch immer wieder drüber nachdenken. Bequemer ist das, wo wir nicht nachdenken müssen. Aber Jesus wünscht sich ja, das wissen wir ja, dass wir immer wieder neu uns für diese Welt Gottes entscheiden. Und ich habe mir mal überlegt, wie das eigentlich so im täglichen Leben so gehen kann, weil eine Woche ist lang. Wenn wir nämlich sonntags in unseren Gottesdiensten sind, sind wir total heilig, weil dann sind wir in Gottes Nähe, lassen uns von seinem wunderbaren Wort aufbauen oder auch dienstags, ist klar, ne? Wir sind ja schon zweimal in der Woche unterwegs, also sonntags und dienstags quasi lassen wir uns von Gott aufbauen und leben in Gemeinschaft, sind miteinander unterwegs, lassen uns von ihm berühren, das ist schon toll. Ja, und dann kommt Montag. Und wenn wir da mal wieder in der langsamsten Schlange im Supermarkt stehen, was machen wir da? Murren wir, wie die anderen murren? Maulen, gucken demonstrativ auf die Uhr? Ach, wann wird die denn endlich fertig da vorne? Genau, Klingel. Oder was machen wir Dienstag, bevor wir zum Lobpreis gehen? Wenn wir zum Beispiel mit dem Auto über die Autobahn fahren, fahren wir da wie die letzte Socke auf der Autobahn links auf der Überholspur, drängeln, Lichthupe, schieben alle aus dem Weg, machen doch alle so und haben möglichst auch noch den Christenfisch hinten am Auto. Machen doch alle so? Oder was machen wir, wie reagieren wir am Mittwoch, wenn wir mal wieder alle Probleme selber lösen wollen? Ich habe neulich einen wirklich guten Bekannten von uns, übrigens gestandener Christ, Berufschrist sogar, von uns gefragt, ob ich für ihn beten darf. Er hat nämlich erzählt, dass er einen richtigen beruflichen fetten Konflikt hatte und da auch gescheitert ist. Richtig gescheitert, er war echt schwer frustriert. Und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf. Kennen wir ja von hier, machen wir ja, wir beten ja für alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wir sind da ja schnell. Aber genau. Seine Antwort war, ja, kann ja nicht schaden. Aber wirklich brauchen tue ich jetzt das und das und das und das. Boah, habe ich gedacht, oh, das ist ja furchtbar. Das ist ja, schöner kann man doch diese Welt, die natürliche Welt, gar nicht widerspiegeln. Übersetzt heißt das doch, ich traue meinem Gott überhaupt nicht zu, dass er was tut. Oder dass er überhaupt sich für meine konkrete Lebenssituation interessiert. Ich muss alles selber schultern und ich muss alles selber entscheiden. Aber das ist doch genau diese Welt und nicht diese. Wenn ich doch alles selber schultern muss, wie alle anderen auch, dann bin ich doch in der natürlichen Welt. Das hat mich richtig geschuppert. Alle tun schließlich, was sie selber für richtig halten. Ja, und Donnerstag. Ein Donnerstag-Beispiel habe ich auch noch. Als ich das hier mit vorbereitet habe, das ist schon ein paar Wochen her, da war gerade der Terror in Deutschland angekommen. Erinnert ihr euch? Das war furchtbar. Einen Tag nach dem anderen gab es immer schreckliche Sachen. Und das kam uns immer irgendwie näher. Olympiastadion und Ansbach und Nürnberg und dann noch in Frankreich. Es war ja wirklich eine fürchterliche Woche. Und ich habe dann schon überlegt, darf ich so ein Beispiel hier eigentlich bringen? Und ich finde, es gehört zu unserem Spektrum dazu. Es ist das Spektrum eines Christenlebens, dass wir von langsamste Schlange im Supermarkt bis schreckliche, unsichere Zeiten, wo wir nicht wissen, wie wir hantieren sollen, das gehört einfach alles zueinander. Und deswegen habe ich dieses Beispiel auch mitgebracht. Was tun wir denn eigentlich? Wie gehen wir als Christen denn mit so einer verunsichernden und angstbesetzten Zeit um? Machen wir, was alle machen und versaufen im Pessimismus? Oder haben wir dem vielleicht das entgegenzusetzen, was andere nicht so haben? Ja, also Freitag und Samstag dürft ihr euch noch alle eure eigenen Beispiele ausdenken. Aber für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich jetzt diese mitgebracht. Und was machen wir jetzt damit? Also Jesus ist ja der Weg, das wissen wir. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir von Jesus ja immerzu lernen können, dann können wir auch lernen, wie wir hier mit solchen Dingen umgehen. Und Jesus hat hier in dieser Erzählung über den Versucher ja mit einem wunderbaren Werkzeug ja schon gearbeitet, nämlich mit dem Wort Gottes. Ich empfinde immer, dass Gott uns ja so einen wunderbaren, edlen, himmlischen Baukasten zur Verfügung gestellt hat, wo so verschiedene Handwerkszeuge drin sind. Das ist Gottes Wort, das ist das Gebet, das ist die Gemeinschaft und noch ganz vieles andere. Aber diese drei greife ich jetzt mal da raus. Und Jesus hat hier reagiert mit dem Atem der Bibel. Also selbst als der Versucher ihn ja mit der Bibel auch noch schlagen wollte, hat er ja nochmal obendrauf reagiert und das richtig, also im Geist der Bibel, im Atem der Bibel beantwortet. Und dieses Bibelwort, das ist ja, na, das üben wir ja nur noch jeden Dienstag, das ist einfach eins der großen Handwerkszeuge. Und deswegen habe ich jetzt mal versucht, diese Beispiele dieser Wochentage mit Bibelversen zu unterlegen, um mal zu gucken, wie hätten wir denn aus dieser Welt heraus diese Situation beantworten können. Ja, also wenn wir dann wieder Montag in der langsamsten Schlange stehen und alles murrt und mit den Hufen scharrt und demonstrativ auf der Uhr rumguckt, im 1. Timotheusbrief steht, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte, Danksagung auf und zwar für alle Menschen. Wir könnten ja für diese Menschen in der Schlange mal beten. Wir könnten von Gott für sie einen guten Tag erbitten. Silvia macht sowas sicher in Serie. Und wir könnten für die Schlangensteher und die Kassiererin Gottes Segen erbitten. Ich würde vorschlagen, das im Stillen zu tun. Das könnte so, ja, also jedenfalls zu tun. Und diesen Vorschlag mit diesem Beispiel hat übrigens vor vielen Jahren, als Heinerus zum ersten Mal war, hat er dieses Beispiel gebracht. Und ich weiß noch, dass ich das damals direkt ausprobiert hatte, weil ich dann so ein paar Schlangen da hatte. Und ihr Lieben, ihr müsst das wirklich mal testen. Ihr verändert mit eurem Gebet, wovon die anderen ja nichts mitkriegen, verändert ihr die komplette Atmosphäre in dieser Schlange. Es ist irre. Das müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Das ist ein echtes Experiment. Wart, bis sie so richtig schön murren und dann fangt mal an zu beten. Das ist wirklich toll. Und Dienstag mit der Autobahn. Ja, Jesus hat uns eine goldene Regel mit auf den Weg gegeben im Matthäusevangelium. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Und im Philipperbrief heißt es, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Ich will nicht bedrängelt werden auf der Autobahn, also tue ich es besser auch nicht. Und wenn wir die Menschen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen, dann gehen wir, glaube ich, mit einem ziemlich guten Beispiel und einem ungewöhnlichen Beispiel dazu voran. Wir können rücksichtsvoll fahren, wir können entspannt fahren, wir können uns an die guten Regeln halten und eben nicht tun, was alle tun. Und Mittwoch, die Geschichte mit dem alles selber machen wollen, das Ding hat für mich zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass wir lernen, und das üben wir ja hier immer, ist ja jetzt nicht so, als wären wir hier totale Anfänger. Aber ich sage es einfach nochmal, weil es auch immer so wieder wichtig ist, dass wir es nicht aus dem Blick, dass es uns nicht aus dem Blick gerät. Das eine ist, dass wir Gott etwas zutrauen und etwas von ihm erwarten. Dass wir erwarten, dass er uns hört und erwarten, dass er uns hilft. Und dass wir in einer Erwartungshaltung beten. Das ist für mich ganz wichtig. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Mann, er sagt's uns doch. Also sollten wir es doch auch echt tun. Günther hat das ja vorhin auch nochmal berichtet, dass er dann sagt, du, was soll ich jetzt machen? Ne, das richtig hingehen. Werft alle Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch, steht im 1. Petrusbrief. Machen. Bei uns zu Hause haben wir dieses Motto im Moment immer. Mach einfach. Das ist manchmal wirklich dran. Und das Zweite in diesem Beispiel ist für mich, dass wir Gott eben bitten dürfen. Im Jakobusbrief heißt es, das inständige Gebet eines Gerechten vermag viel. Leute, verlasst euch drauf. Wenn wir Gott inständig bitten, das hört er. Und da macht er was draus und er macht immer was Gutes draus. Er macht nicht immer das Gute draus, was ihr euch schon überlegt habt, aber er macht etwas Gutes draus. Da dürft ihr euch drauf verlassen. Ja, und Donnerstag, die Geschichte mit den wirklich schlechten Nachrichten, Angst vor Terror und solchen Sachen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Johannesevangelium. Das ist eine Feststellung, das ist keine Möglichkeit, das ist kein, vielleicht kommt das mal vor, sondern es ist einfach eine schlichte Tatsache. Wir haben Angst in dieser Welt, aber wir haben eben auch Jesus. Und er hat ja diese Welt überwunden. Und er ist immer stärker. Immer. Es gibt nichts, wo unser Gott nicht stark genug für wäre. Ist das nicht herrlich? In seiner Hand geborgen, von seiner Liebe umhüllt, machen wir uns keine Sorgen, auch wenn die Welt so brüllt. Es ist wirklich so. Wir dürfen alle unsere Sorgen und unsere Angst und unsere Zuversicht auf unseren Gott werfen. Gerade in diesen Zeiten. Ja, und wer jetzt das Gefühl hat, das ist ein tolles Thema, ich würde das aber gerne noch ein bisschen mehr mit Praxis, mit praktischen Möglichkeiten unterlegen, da habe ich was für euch. In Hannover gibt es eine kleine Zelle von Benediktinermönchen, ganz kleine Zelle, zwei Leute. Und einer von diesen beiden, der schreibt im Internet ganz hochinteressante Artikel in so einem Blog. Und genau in dieser Zeit, in der es auch um dieses Thema ging und ich das vorbereitet habe, hat er einen Artikel veröffentlicht mit 10 ganz hilfreichen Tipps im Umgang mit solchen schwierigen Zeiten. Ganz praktisch, ganz umsetzbar, sehr, sehr mit großem Tiefgang auch geschrieben. Ich habe diesen Zettel hier und diesen Artikel abgedruckt. Und wenn ihr möchtet, dann nehmt euch den gerne mit. Ich lege den da gleich hin, weil ich finde, ja, ich finde da vieles Gutes dran, was wirklich hilft. Und er hat es ja immerhin geschrieben in einer Zeit, wo dieser Terror so nahe war und überhaupt ja einfach unsere verunsichernden Zeiten mit allem Möglichen. Also, lege ich gleich da vorne aus. Natürlich sind wir in diese Welt hineingeboren, in diese natürliche Welt. Aber wir sind auch Gottes Kinder und leben in dieser Welt. Das ist so. Wir dürfen in dieser Welt leben. Und ich finde, es ist der Mühe wert, die wir aufwenden, aus dieser Welt heraus in dieser Welt zu leben. Dieses Hin und Her, das bleibt uns lebenslang erhalten, weil wir sind ja nun Kinder Gottes und sind Kinder, die in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. Also werden wir diesen Widerstreit immer haben. Und ich finde, es lohnt sich sehr, aus Gottes Welt mit diesem ganz anderen Lebensstil, will ich ihn mal nennen, zu reagieren auf Ereignisse, die uns im täglichen Alltag hier begegnen. Das wird nicht immer klappen. Also bei mir tut es das jedenfalls nicht. Aber wir sollen uns ja auch bemühen, sagt uns Jesus immer. Und ich finde, das lohnt sich. Das lohnt sich, das zu tun. Und gemeinsam können wir das auch schaffen. Deswegen ist das auch so gut, dass wir uns dienstags hier treffen, weil wir da ja eben nochmal auftanken können, um auch den Rest der Woche noch zu schaffen. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir eine echt fette Aufgabe in dieser Welt haben, als Kinder Gottes. Nämlich diesen Charakter der Welt Gottes und die Zuversicht und diese Liebe, die, mit der Gott uns beschenkt, das in uns selber aufstrahlen zu lassen, klar, aber eben auch in unserer Umgebung zu verströmen. Wenn wir nicht Licht anmachen in unserer Umwelt, die wir doch als Kinder Gottes was zu sagen haben, ja, wer denn dann? Das ist doch mühsam. Also wir, die wir Kinder Gottes sind, dürfen unser Licht, was in uns ist, auch wirklich verströmen. Ja, und für die Gruppen habe ich so die Idee gehabt, hat mich eins von den Beispielen direkt angesprochen, würde ich das so lösen wollen? Das ist die eine Frage. Und eine zweite, vielleicht könnt ihr ja auch in der Gruppe mal gemeinsam Lösungen für weitere Alltagssituationen finden. Könnte ja auch mal ganz spannend sein. Und der Artikel von Bruder David, ist er euch mehr hilfreich oder total alltagsfern? Das würde natürlich bedeuten, dass ihr ein bisschen hineinguckt. Also, hat mich eins von diesen Beispielen direkt angesprochen. Wie will ich das vielleicht lösen? Vielleicht findet ihr auch Lösungen für weitere Alltagssituationen. Und dann der Artikel von Bruder David, ob der was für euch sein könnte oder ob ihr sagt, nee, nicht mir. Ich lege den jetzt da vorne hin.